MenaWatch, der unabhängige Nahost-Think-Tank.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des MENA-Talks. Mein Name ist Jasmin Aremi, ich bin Redakteurin bei MenaWatch. Und mein Gast ist heute Frau Pauschali Lass. Frau Lass ist Israel-Strategie-, Kultur-, Diplomatie-Beraterin und Vermittlerin zwischen den Kulturen. Und was das mit Israel und Kurdistan zu tun hat, erfahren Sie heute im Gespräch. Schön, dass Sie da sind, Frau Lass.
Vielen Dank für die Einladung. Dankeschön.
Sie haben gesagt, dass über Rojava meist nur Kurden selbst sprechen. Warum empfinden Sie es als notwendig, dass auch Nicht-Kurden das Thema mehr thematisieren?
Ja, es ist eine sehr gute Frage. Also ich finde auch, Nicht-Kurden sollten öffentlich über Rojava sprechen, weil Mitgefühl keine Frage der Herkunft ist. Ich fühle mit den Kurden in erster Linie als Mensch. Ich bin eine Frau. Und man muss nicht zu einem Volk gehören, um Leid zu sehen und das ernst zu nehmen. Und die Kurden sind eng mit ihrem Land verbunden, haben aber keinen eigenen Staat für eine sehr lange Zeit. Genau das macht sie auch schutzlos und sie werden verfolgt und getötet. Nicht wegen dem, was sie tun, sondern wegen dem, wer sie sind. Und das ist wichtig zu wissen. Und das kenne ich auch aus der jüdischen Geschichte sehr gut. Auch Juden wurden und werden allein wegen ihrer Identität angegriffen. Und aus der Geschichte wissen wir außerdem, dass Gewalt, die auf Ideologie basiert ist, wie heute Islamismus, dieser Extremismus, hört nicht bei einer Gruppe auf. Wer heute die Kurden angreift und damit durchkommt, wird morgen andere angreifen. Deshalb haben sich Gruppen wie der IS oder Daesh auch weit über eine Region hinaus ausgebreitet sind. Und darum ist es wichtig, dass auch Außenstehende wie ich, also die nicht Kurdin ist, ihre Stimme erheben. Und je mehr Menschen das hinschauen und laut werden, darüber sprechen, desto größer wird der Druck auf die Regierung Weltmächte, ähnlich zu handeln. Und zuletzt, ich versuche, andere so zu behandeln, wie ich selbst behandelt werden möchte. Wenn ich mich allein und verlassen oder vergessen fühlen würde, würde mir jede Form von Unterstützung von anderen viel bedeuten. Genau das tue ich auch für den Kurden und meine Solidarität zeigen. Und das möchte ich, dass auch viel mehr, also viele Menschen das machen.
Welche persönlichen Erfahrungen und Begegnungen haben denn Ihr Interesse an der kurdischen Frage geprägt?
Also meine Interesse an der kurdischen Frage ist sowohl durch meinen Glauben an die Tanach, also die hebräische Bibel, und persönliche Begegnungen gewachsen. Also ich denke, dass unser Erzvater Abraham stammt und wo er gelebt hat, ich finde diese ganze Gegend sehr faszinierend, ne? Und ich finde, dass auch diese Gegend ist, wo jetzt die Kurden leben oder seit Jahren die Kurden leben. Und Abraham hat auch mit anderen Leuten in Koexistenz mit unterschiedlichen Glauben und Werte wie Würde, Respekt und Zusammenleben gelebt hat. Und das sehe ich auch in den Kurden. Also, ja, genau. Und in Europa habe ich auch immer wieder Kurden getroffen und die als sehr höfliche, respektvolle und offene Menschen erlebt. Und und diese Eindrücke haben sich vertieft, als ich im Rahmen meiner Israel-Arbeit auch Kurden kennenlernte. Und zum Beispiel jemand, der auch inzwischen ein guter Freund geworden ist, Dabei habe ich gesehen, wie offen und selbstverständlich viele Kurden Israel unterstützen. Und das hat mich sehr berührt. Und dann war ich auch im Anfang 23, nach dieser großen Erdbeben in der Türkei, mit einer israelischen Hilfsorganisation in Nordosten Türkei. Und erst dort wurde mir bewusst, dass wir uns in einer Region befanden, da wo viele Kurden leben. Ich sah, wie sie in der türkischen Gesellschaft diskriminiert werden und in staatlichen Medien oft negativ dargestellt werden. Und gleichzeitig erlebte ich aber die Kurden dort als außerordentlich hilfsbereit und gastfreundlich. Und nach dem 7. Oktober habe ich auch erlebt, wie viele Kurden in Europa trotz massiver Bedrohungen offen zu Israel stehen. Das hat mich tief beeindruckt, muss ich ganz ehrlich sagen. Und mir wurde klar, dass diese Menschen stärker mit Israel verbinden möchte. Im vergangenen Jahr, also im November letztes Jahr zum Beispiel, ich habe eine kurdische Delegation vernetzt mit israelischem Parlament und genau, das war ein sehr besonderer Moment für mich. Und diese Art, wie Kurden Israel verteidigen, ist eine Form von Verbundenheit, wie ich sie bei kaum einer anderen Gruppe erlebt habe. Diese Verbindung gründet in der Liebe zum Land, nicht im Wunsch nach Dominanz, sondern im Glauben an Würde, Respekt und ein echtes Zusammenleben. Ja.
Inwiefern prägt denn Ihr eigener Hintergrund, Sie haben ja erzählt, Sie sind Deutsche mit indischen Wurzeln, Ihre Sicht auf diese Frage der staatenlosen Völker und auch die Fragen der Selbstbestimmung, die ja bei Kurden auch immer ganz besonders im Vordergrund steht?
Ich bin in Indien geboren und aufgewachsen und ich muss sagen, ich hatte das Glück, in Indien aufzuwachsen, in einem unabhängiges Land, und ich bin auch eine deutsche Staatsbürgerin. Das heißt, dass ich lebe auch in einem freien Land und in einem Land, wo meine Kinder auch frei leben können und Freunde mit allen befreundet sein und in Sicherheit leben können. Also in einer Demokratie aufzuwachsen ist ein Privileg. Und diese Rechte aber nehme ich nicht als selbstverständlich. Wer Privilegien hat, muss man auch so für andere Leute einsetzen, die weniger Privilegien hat. Und jeder Mensch sollte das Recht haben, denke ich, in Sicherheit zu leben. Mädchen sollen die Freiheit haben, ihr Leben auch selbst zu wählen, ohne Angst vor Gewalt oder Zwang. Und aber ich weiß auch, dass Indien durch diesen britische Kolonialismus, also Indien hat auch eine koloniale Geschichte, ne? Und deswegen ich weiß, was das bedeutet, um unter einer so Fremdmacht zu leben. Koloniale Mächte ziehen Grenzen, wie wir auch in der Nahost sehen, und entscheiden über Land und Macht und verursachen dadurch Vertreibung, Konflikte und Leid. Das haben wir in Indien auch Erfahrung gehabt. Und Ähnliches passiert leider auch heute den Kurden. Deswegen spreche ich, also ja, mein Hintergrund hat einen Einfluss über meinen Einsatz. Genau.
Wenn wir jetzt auf die aktuelle Situation nach Rojava schauen, nach Nordostsyrien, wie würden Sie denn die letzten Ereignisse, die letzten Tage beschreiben?
Also die Lage in Rojava ist echt dramatisch. Also täglich bekomme ich hunderte Nachrichten, also kein Witz, ne, hunderte Nachrichten aus der Region. Also Menschen, die Hilferufe, also auf wirklich so verzweifelt sind, und ich sehe auch Videos von Menschen, die Familienmitglieder verloren haben, oder genau, Zivilisten werden entführt, Frauen werden vergewaltigt und Menschen hungern, viele sterben an die so sehr kalte Temperaturen und fehlende medizinische Versorgung. Wir sehen auch Fotos und Videos von Kindern, die sterben, einfach weil die Kurden sind. Es ist ganz dramatisch. Und dann Strom und Treibstoff und einfach so so Basic-Infrastruktur werden abgeschnitten und nur sehr begrenzte Hilfe kommt rein in der Region. Und die türkischen Angriffe aber verschärfen diese Notlage zusätzlich. Und die Selbstverwaltung, die jahrelang versucht hat, Stabilität, Bildung und Rechte der Frauen aufzubauen, wird direkt zerstört. Und heute, die Kurden leben in ständiger Angst und die humanitäre Katastrophe droht noch weiter zu eskalieren. Also wenn wir das bald eine richtige Feuerpause nicht haben, dann es eskaliert weiter. Und ich muss auch die Rolle der Türkei in Nordsyrien, ja, ich muss auch darüber sprechen, weil Ankara lehnt nicht nur kurdische Autonomie ab, sondern es unterstützt aktiv islamistische Gruppen. So Hamas, wir wissen, dass Hamas-Operativen, die finden einen Zufluchtsort in der Türkei. Viele werden auch die türkische Pässe, die haben auch türkische Pässe und die machen auch Fundraising und operative Planung aus der Türkei aus. Und die türkische Politik ist ideologisch motiviert und nicht defensiv. Und Türkei destabilisiert die ganze Region durch militärische Angriffe auf Kurden seit Jahren. Das ist nicht nur seit Januar natürlich. Und machen auch Drohnenangriffe und unterstützen von islamistischen so Proxys, ne, durch ihre, so zum Beispiel syrische Armee jetzt. Und auch muss ich sagen, diese Informationspolitik, was in den Medien, den staatlichen türkischen Medien, die reden ständig schlecht über Kurden und reden über Kurden als Terroristen. Dann die legitimieren auch Israel natürlich und präsentieren alle so demokratische, pluralistische Gesellschaften als Feindbilder. Und diese Narrative, das ähnlich so der Ideologie der Muslimbruderschaft, ne, oder Muslim Brotherhood, werden auch über Diaspora-Netzwerk nach Europa getragen und ja, fordern Radikalisierung von jungen Menschen insbesondere.
Medial gibt es ja international noch nicht so viel Aufmerksamkeit wie das Thema. Es gibt wenige deutschsprachige Zeitungen, die wirklich viel darüber berichten. Oder wenn darüber berichtet wird, ist es ja auch oft eher verkürzt. Wo würden Sie sagen, sind da die größten Mängel?
Also natürlich, wir sehen, wenn Trump etwas macht, ne, plötzlich ist das, also das ist sofort auf den Medien. Und mir stört das, wenn mehr über Grönland gesprochen wird als über Zivilisten, die sterben, die verkauft werden als Sexsklaven und so. Und wenn IS-Terroristen rauskommen aus dem Gefängnis, das sollte jeder Angst machen in Europa. Wenn ich denke, als europäische Staatsbürgerin, die in Deutschland lebt, also das sollte mich mehr Angst machen, als was Trump in Grönland macht. Also, ich sage jetzt nicht, was Trump macht, ist richtig oder falsch jetzt. Das ist nicht der Punkt. Aber worum es Leben geht, echtes Leben geht, wo die Leute sterben und ja, da ist so kaum Medienpräsenz.
Berichterstattung, ja.
Und natürlich, dazu muss ich auch sagen, was in Iran passiert. Ganz, ganz, also schlimme Lage in Iran. Darüber spricht auch nicht, also das ist nicht groß genug Aufmerksamkeit, meiner Meinung nach, in unseren Medien. Aber Iran ist vielleicht ein noch größeres Thema und deswegen, wenn so jemand über Nahost spricht, dann kommt Iran zuerst und dann Rojava.
Vielleicht ist das ein guter Punkt, um das Ganze auch mal kurz historisch zu betrachten. Die Kurden sind ja leider geopolitisch schon lange eigentlich Verlierer. Welche Rolle spielt dabei der Westen? Was sind da die Hintergründe?
Also die Kurden sind ein altes indigenes Volk in dieser Region. Und die leben seit Jahrhunderten in diese ganze Region, die wir jetzt als, also die sind verteilt jetzt über die moderne so Staaten, Türkei, Iran, Irak und Syrien. Die sind einfach verteilt. Und irgendwie waren die immer in dieser Frontlinien gefangen. Weil wieder, wie ich früher erwähnt habe, die koloniale so Mächte, von westliche Mächte, die zeichnen immer die Grenzen. Wir haben das von Geschichte gesehen. Und ich muss auch dazu sagen, dass in der antiken Welt gab es keine National- oder Nationstaaten wie heute, sondern Völkergruppen und Königreiche. Und die Kurden hatten lokale Herrschaften, aber keinen formal anerkannten Staat seit langem. Und nach dem Ersten Weltkrieg sah der Vertrag von Sèvres in Sèvres, ich weiß nicht, wie das auch gesprochen ist, in 1920 erstmal die Möglichkeit eines Kurdenstaates vor. Aber in 1923, durch die türkische Macht wieder, machte der Vertrag von Lausanne ein Ende der so versprochene Sèvres Treaty. Die Grenzen der heutigen Staaten wurde ohne Kurden festgelegt und deswegen sind die verteilt über die vier Länder. Und westliche Mächte spielten damals eine zentrale Rolle. Länder wie Großbritannien, Frankreich, USA und andere unterstützen die Kurden zunächst, aber die haben ihre Versprechen nicht gehalten und die haben immer wieder ihre strategische Interesse wichtiger gefunden. Ne? Und heute wiederholt sich die Dynamik. Die Kurden hängen in vieler Hinsicht erneut von westliche Mächte ab, sei es von der USA oder der EU. Ihre Selbstverwaltung, ihre Sicherheit und ihre Zukunft werden oft über, ja, nicht, also ohne ihre Erlaubnis bestimmt, während geopolitische Interesse Vorrang haben immer. Also wir sehen, was die USA macht oder nicht macht und irgendwie die Kurden hängen immer dazwischen. Also ich denke, trotz historischer Verwurzelung in dieser Region und eigenem Streben nach Autonomie bleiben die Kurden bis heute geopolitisch verletzlich. Zuerst durch die Verträge des Westens und heute durch strategische Entscheidungen. Und Türkei wieder. Türkei kommt in der, also Türkei spielt eine große Rolle für USA als NATO-Partner, für EU, also mit der Flüchtlingspolitik und dann geht die EU-Leiterschaft und trifft mit Al-Julani, macht wieder Verträge und so. Und wo bleiben die Kurden? Wer fragt die Kurden?
Die Türkei verfolgt ja auch eine immer regressivere Politik, eine Regionalpolitik. Und welche Ziele verfolgt denn Ankara in diesem syrisch-kurdischen Kontext?
Wie ich vorher sagte, es ist auch so, Türkei hat eine Narrative geschafft auf den staatlichen Medien, dass Kurden schlecht sind, die sind alle Terroristen, obwohl das gar nicht stimmt. Ne? Und durch diese Narrative haben sie geschafft, zu legitimisieren, also diese Angriffe und so auf Kurden. Und die nutzen dann natürlich die arabische Partner, so islamistische Partner wie Al-Jolani und HTS-Armee weiter und weiter nach Syrien zu gehen. Und gestern habe ich auch gesehen auf türkische Fernsehen, wie die jetzt Iraki-Kurdistan auch drohen. Also falls Iran was macht, dann Türkei kommt und ja, die verhandeln mit Iraki-Kurdistan auch. Also diese Destabilisieren ist Türkeis Haupt Narrativ. Und natürlich haben die ein großes Feind in Israel. Und wenn Israel dann die Kurden unterstützen, das ist so Türkeis größter Albtraum. Und in den letzten 2 Tagen mehr und mehr israelische Politiker Solidarität mit Kurden zeigen. Und das war auch in der israelischen Knesset gestern oder vorgestern. Und jetzt hat die Türkei Angst, ne? Was ist mit dieser Partnerschaft, diese?
Wie passen denn diese türkischen Ambitionen auch gerade zu diesen neuen regionalen Allianzen? Also Sie sagen ja, mit Al-Jolani und der HTS arbeitet man sehr gerne zusammen. Aber wie sieht es mit der Annäherung an andere arabische Staaten aus und auch an Russland? Gibt es da Zusammenhänge?
Also Russland ist, wie soll ich sagen, es ist interessant. Also Türkei hat so Allianzen mit Russland, aber eher begrenzt, weil Russland damals auch Assad-Regime unterstützt hat. Aber jetzt sehen wir andere Allianzen und Türkei geht mehr in Richtung Süden. Und ich denke, die Allianz mit arabischen Staaten, insbesondere Katar, ist größer als mit Russland.
Wir haben es ja gerade auch schon kurz gesagt, viele Kurden äußern Sympathien mit Israel und zeigen sich auch Israel solidarisch. Das haben wir auch die letzten 2 Wochen so auf Social Media, glaube ich, gut nachverfolgen können. Beide Völker verstehen ja den Kampf um Sicherheit und Selbstbestimmung. Können Sie das vielleicht näher erklären, woher das kommt?
Ja, also ich denke, viele Kurden fühlen sich so Israel sehr nah, weil beide Völker aus eigener Erfahrung wissen, was das heißt, um Sicherheit und Selbstbestimmung zu kämpfen. Für beide ist das kein theoretisches Konzept, sondern eine Frage der Überlebens. Sowohl Juden als auch Kurden haben über Generationen hinweg Verfolgung und Vertreibung ja, und den Versuch erlebt, ihre Identität auszulöschen. Also einfach, weil die Juden oder Kurden sind. Und das ist ein sehr ja, großer Punkt für diese Zusammenhaltung. Und Israel hat jetzt eine Sicherheitsdoktrin entwickelt, die auf Eigenverantwortung basiert ist, so sich selbst zu verteidigen. Das ist so der Kernpunkt von IDF auch, ne? Das ist Selbstverteidigung. Und Bedrohungen früh erkennen und niemals die eigene Sicherheit an andere zu delegieren, wie USA oder europäische Mächte und so. Und genau dieses Denken findet man auch bei den Kurden, also wenn sie das machen können, ne? Autonomie bedeutet für sie nicht Expansion oder Dominanz über anderen, sondern Schutz der eigenen Gemeinschaft, Kultur und auch andere Minderheiten. Und das sehen wir auch in der Rojava-Selbstverwaltung, wie die auch andere Minderheiten wie Jesiden oder Drusen und so schützen. Ein weiterer wichtiger Punkt sehe ich als diese tiefe Bindung an das Land. Und sowohl für Juden als auch für Kurden ist das Land kein abstrakter Konzept, sondern Teil der Identität. Für Juden, das Land ist das Land der Heiligen Schrift. Und die Juden sind aus Judäa, also Judäa Samaria, das heutzutage als Westbank genannt ist. Aber die kommen aus der Region. Und ich denke, es geht um Verwurzelung und Geschichte und auch Verantwortung. Und ja, diese Liebe zum Land ist sehr wichtig, denke ich. Und aber das ist auch basiert auf Koexistenz und nicht Dominanz. Deswegen in Israel leben auch Drusen und Araber und auch Christen und alle Minderheiten zusammen. Und genau diese gemeinsames Werteverständnis und Respekt von menschlicher Würde und auch eine starke Rolle der Frauen, müssen das nicht vergessen. Und ja, das verbindet die Kurden und Israel zusammen und deswegen, die sehen so ineinander ein Spiegelbild. Ja, und das ist genau, was diese extremistische, islamistische Ideologie weghaben möchte.
Es gibt ja eine Stabilität als gemeinsame Verantwortung, also insbesondere in diesem Kontext auch Israel, Kurden und Indien spielt da ja aber auch eine Rolle. Können Sie dazu was erzählen?
Ja, also Indien ist tatsächlich ein wichtiger Partner von Israel in Asien und politisch, wirtschaftlich und auch mit Sicherheit technisch. Die türkische Politik, interessanterweise, die ideologisch motiviert ist, also Erdogans Türkei meine ich, nicht die türkische so allgemein, ne? Und ja, ihre enge Zusammenarbeit jetzt mit Pakistan und Saudi-Arabien. Und ich denke, das hat einen Einfluss von Destabilisierung der ganzen Region. Und türkische Medien übrigens stellt auch Indien als Gegner dar, nicht nur Israel und Kurden. Und die sagen auch für Indien Sachen wie Genozid und Kolonialstaat und solche Dinge. Ja, für Indien auch. Und insbesondere über Kaschmir, ne, wie in türkischen Medien. Ja, wie Indien gesprochen ist, sieht man sehr viel Ähnlichkeiten, wie die Türkei über Israel spricht. Und Israel hat in den letzten Jahren aktiv in mehreren Regionen so Handels- und Friedensinitiative gestartet in den ganzen Region. Und wie Abraham-Abkommen mit also UAE, also Vereinigte Arabische Emiraten, Bahrain, Marokko. Und ich denke, dass ein Land wie Israel, und auch mit Israel hat eine große Partnerschaft mit Indien, ne? Und wenn die Länder solche Abkommen haben, so dass das Leben, Lebenswesen von allen Beteiligten in den Regionen besser wird, wie kann so ein Land ein als koloniale oder ein unterdrückerische Macht gesehen werden? Das logisch macht das auch keinen Sinn, ne? Wie wir in Mainstream-Medien sehen. Also ich denke, Israel und Indien hat einen großen Einfluss für Stabilisierung, also die ganze Region mehr zu stabilisieren und auch mit UAE als ein großer Partner. Ja. Und ein neueste, wenn man weiß, diese EU-Indien Freihandelsabkommen, das wir von vorgestern haben, ne? Und das stärkt auch Indiens Position als ein vertrauenswürdiger, pragmatischer Partner ohne irgendwelche ideologische Last. Und gemeinsam, denke ich, Indien und Israel und auch Kurden mit ihren Werten bekämpfen eine pluralistische Gesellschaft und Demokratie zu schützen und dabei auch Stabilität zu fordern. Genau. Und dabei auch Terrorismus zu bekämpfen. Die können auch so Nachrichtendienst Austausch machen. Ne? Also die machen das schon, aber das ist mehr und mehr nötig, denke ich. Ja.
Die deutsche Außenpolitik könnte ja auch ein bisschen mehr tun, um Rojava und die Rechte der Kurden ernsthaft zu vertreten. Das machen sie gerade nicht. Was sollte Ihrer Meinung nach passieren, damit sich die Lage der Kurden vielleicht auch verbessert in naher Zukunft?
Also ich denke, die deutsche Regierung muss zuerst an die Sicherheit und Interesse ihrer eigenen Bürger denken und auch an die, die nicht vielleicht so politisch engagiert sind. Also es macht nichts, ne? Aber eigene Bürgers Interesse. Und wir wollen als deutsche normale Bürger keine Angriffe vom IS oder ähnlichen Gruppen erleben. Europa hat diese Erfahrung gehabt und wir wollen das nicht mehr. Und gleichzeitig darf Deutschland nicht einfach alles zulassen und unsere kulturelle Werte immer wieder weiter aufweichen, im Namen von so offene Gesellschaft oder andere Leute willkommen zu heißen. Also das heißt nicht, dass wir unsere deutsche Werte einfach weglassen und so. Genau, also Deutschlands erste Priorität soll ihre Bürger schützen. Und dabei ist das sehr wichtig, dass Deutschland darüber kümmert, dass diese IS-Terroristen nicht wegkommen. Und die Kurden, die seit Jahren die IS-Terroristen weg, also uns geschützt haben, die müssen dann geschützt werden von unserer Regierung. Und diese ganze EU-Fonds, das dann al-Julanis Regime geht, also ja, da muss mehr Druck gemacht werden, dass erstmal ein sicherer Korridor geschaffen werden muss, wobei die Kurden geholfen werden und nur danach kriegt der oder syrische Regierung Geld von Europa oder wo sonst für Wiederaufbau des Landes. Weil das kann nicht einfach freigegeben werden und dann die machen, was die wollen. Das geht nicht.
Ja, ich denke auch, das ist ein wichtiger Punkt. Wenn Sie nach vorn blicken, was bräuchte es, damit Rojava und das kurdische Projekt langfristig Erfolg haben könnte? Was müsste jetzt passieren?
Also die Lage in Rojava ist natürlich sehr ernst und viele Politiker, also in EU oder Israel oder auch in Amerika, die haben Worte der Solidarität und Erklärungen und so gemacht, aber das reicht nicht aus. Ne? Was gebraucht wird, sind konkrete Maßnahmen und sichere humanitäre Korridore. Und das ist nicht nur für heute, sondern auch in der Zukunft. Und Schutz für zivile Infrastruktur und insbesondere für gefährdete Menschen und gezielte Sanktionen gegen diejenigen, die auf Zivilisten angreifen. Und ich denke erstmal die Anerkennung, dass es geht nicht um geopolitische Mächte, sondern darum, eine Bevölkerung vor systematischer Gewalt zu schützen. Also das ist sehr wichtig. Und die Kurden fordern keine Sonderrechte. Hier wirklich, sie fordern ein grundlegendes Recht, ohne Angst auf ihrem eigenen Land leben zu können. Und dafür muss man auch also Langzeitperspektive haben. Es ist nicht nur, okay, ein paar Worte der Solidarität zeigen und ja, ich habe meine Pflicht erfüllt. Nein, was machen wir so, dass das wirklich zustande kommt? Das ist die Frage. Ja. Und wir müssen gezielt die kurdische und auch, ich muss sagen, drusische Selbstverwaltung gestärkt werden. Also wir müssen also alles tun, dass diese beide Autonomie gestärkt werden sollen. Also ja, und ihre Autonomie braucht politischen Rückhalt und Schutz für die Zivilbevölkerung und genau, und auch die Möglichkeit gegen IS-Terroristen und ja, türkisch unterstützte Akteure gegen solche Akteure zu verteidigen. Und sie brauchen Hilfe von EU, von Israel, eine strukturierte Hilfe. Ich habe auch gestern mit einer syrischen drusischen Diplomat gesprochen, der leider nicht mehr arbeiten kann und mit der syrischen Regierung, und er sagte auch, also wir sind zusammen mit unserem jüdischen Bruder und mit unserem kurdischen Bruder, aber alleine schaffen wir es nicht. Ja, und deswegen die Regierungen, die diese Macht haben, die müssen mehr tun. Genau, ich denke, diese radikal-islamistischen Extremismus zu bekämpfen, die seit Jahren die ganze Region destabilisiert und die ganze Welt auch bedroht. Wir brauchen eine neue und klare Allianzen mit anderen starken Ländern wie Indien, wie UAE, also Vereinigte Arabische Emiraten auch, eine Stabilität zu schaffen und Leben zu schützen. Und dann können wir über so eine sichere Welt und Frieden in der Welt sprechen. Genau, und das ist auch so ein Kontra gegen so russisch-iranische und chinesische Macht.
Vielen Dank, Frau Lass, für diese diplomatischen und auch politischen Eindrücke und Einblicke in das Thema. Sie schreiben ja unter anderem für die Jerusalem Post und bloggen für Times of Israel. Das heißt, wenn man da etwas von Ihnen lesen möchte, verlinken wir das gerne. Und wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann abonnieren Sie gerne unseren YouTube-Kanal, aktivieren Sie die Glocke und teilen das Gespräch in den sozialen Medien. Weitere Gespräche, Hintergründe und Analysen gibt es wöchentlich bei MenaWatch. Mein Name ist Jasmina Remi. Ich bedanke mich bei der Frau Lass für ihre Zeit und bis zum nächsten MenaTalk.
MenaWatch, der unabhängige Nahost-Think-Tank. Besuchen Sie auch unsere Website. Dort finden Sie täglich neue aktuelle Berichte und ausführliche, wissenschaftlich fundierte Hintergrundanalysen zur Geschichte und Gegenwart der MENA-Region.
Eine Produktion von MENAWATCH, dem unabhängigen Nahost-Think-Tank. Auf unserer Website finden Sie täglich aktuelle Informationen und Analysen. Besuchen Sie uns.